Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In unserer Predigtserie durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 8, den Versen 26 und 27. Ich lese uns Römer 8, Verse 26 und 27. Hört das Wort des Herrn. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen in deinem Gesetz. Amen. Wir befinden uns weiterhin in dem Abschnitt, in dem Paulus erklärt, warum wir als Christen leiden müssen in dieser Welt, obwohl wir doch schon gerechtfertigte Söhne Gottes sind. Und dahinter steht die Frage, wie kann es sein, dass ein Kind Gottes leiden muss? Würde Gott, der allmächtige Vater, nicht verhindern, dass seine Kinder leiden? Und wenn ich leide, ist das dann der Beweis, dass ich gar kein Kind Gottes bin? Dass Gott mich gar nicht liebt? Paulus korrigiert diesen Gedanken. Er erklärt, dass unser Leiden nicht ein Beweis dafür ist, dass wir keine Kinder Gottes sind, sondern im Gegenteil, dass wir es sind. Es ist nicht der Beweis, dass Gott uns nicht liebt, sondern dass er es tut. Denn unser Leiden als Christen ist nicht sinnlos, sondern es hat ein Ziel, es hat einen Zweck. Gott hat verordnet, dass wir als seine Kinder jetzt mit Christus, seinem Sohn, mitleiden müssen, damit wir auch mit Christus mit verherrlicht werden. Deswegen sollte es uns nicht irritieren, wenn wir leiden müssen, sondern wir sollen getrost und hoffnungsvoll sein, denn unser Leiden in der Jetztzeit fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird, wenn wir jetzt leiden. Und dann stellt Paulus uns ein dreifaches Seufzen vor Augen, nämlich das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen der Kinder und das Seufzen des Geistes. Mit den ersten beiden Seufzern hatten wir uns schon beschäftigt. Nicht nur wir Christen leiden, sondern die ganze Schöpfung leidet und seufzt unter ihrer Vergänglichkeit und sehnt sich danach, endlich erlöst zu werden aus der Herrschaft, der Knechtschaft, des Verderbens. Und auch wir selbst seufzen in uns selbst, weil auch wir erlöst werden wollen von unserem Leid und dem Tod. Aber auch wenn wir leiden und seufzen, so tun wir es doch in Hoffnung. Denn wir wissen, dass unsere Erlösung naht. Wir wissen, dass wir gerettet worden sind. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir erlöst werden. Wann wird das geschehen? Wann werden wir und die ganze Schöpfung erlöst werden von allem Leid und befreit werden aus der Herrschaft des Todes? Wenn wir offenbar werden als Söhne Gottes. Das ist es, worauf alles hinausläuft. Das Ende der Geschichte. Darauf wartet die ganze Schöpfung, dass wir offenbar werden als das, was wir jetzt schon sind, aber dann sichtbar sein werden als Söhne Gottes. Nämlich dann, wenn auch unser Leib verwandelt werden wird, erlöst werden wird, wenn er auferstehen wird, freigemacht von aller Verderbnis und aller Verweslichkeit, wenn wir unseren Auferstehungsleib empfangen bei Christi Ankunft. Und dann wird er auch die ganze Schöpfung erlösen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Heute wollen wir uns nun mit dem letzten dieser drei Seufzen beschäftigen, nämlich dem Seufzen des Geistes. Und ich möchte diese Predigt in drei Punkte gliedern. Erstens, die Schwachheit der Kinder. Zweitens, der Beistand des Geistes. Und drittens, das Wissen des Vaters. Also erstens die Schwachheit der Kinder, zweitens der Beistand des Geistes und drittens das Wissen des Vaters. Lass uns beginnen mit dem ersten Punkt, die Schwachheit der Kinder. Vers 26, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Wir hatten schon gehört, dass die ganze Schöpfung seufzt, aber dass auch wir selbst in uns selbst seufzen. Und nun erfahren wir, dass noch jemand aktiv beteiligt ist in diesem Seufzen, und zwar der Geist. Die Schöpfung seufzt, wir als Kinder Gottes seufzen und auch der Geist ist aktiv beteiligt an diesem Seufzen. Was genau tut denn der Geist? Es heißt hier, er nimmt sich unserer Schwachheit an. Wie genau er das tut, schauen wir uns in Punkt 2 an. Zunächst wollen wir festhalten, dass wir, die Kinder Gottes, Schwachheit haben. Wir haben eine Schwachheit. Nun, wir haben viele Schwachheiten. Viel Unwissenheit, viel Unverständlichkeit, viel Kraftlosigkeit, viel Geneigtheit zur Sünde. Und tatsächlich hilft uns der Geist in allen diesen Schwachheiten. Aber hier geht es Paulus um eine bestimmte Schwachheit. Das ergibt sich aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang, denn wir sind immer noch im Abschnitt über das Leiden des Christen. Es geht hier also speziell um unsere Schwachheit im Leiden. Wenn wir doch gehört haben, dass unsere Leiden nötig sind zu unserer Verherrlichung und dass sie nicht wert sind, auch nur verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, sollten wir dann nicht ausharren im Leiden, voller Hoffnung auf unsere nahende Erlösung, auf die Erlösung unseres Leibes und der ganzen Schöpfung? Aber wir sind schwach. Wer vermag schon, so hoffnungsvoll auszuharren im Leid? Nein, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht allein. Wir haben eine Schwachheit. Wir brauchen Hilfe. Und der Geist ist diese Hilfe. Er hilft uns in unserer Schwachheit, im Leiden. Er ist unser Tröster in allem Leid. Er hilft uns auf in unserer Schwachheit. Er erneuert unseren inneren Menschen Tag für Tag, sodass wir, wenn auch der äußere Mensch leidet und verfällt, doch nicht ermatten, sondern ausharren in Hoffnung. Aber ich denke, dass Paulus noch auf etwas anderes hinaus will. Nicht nur auf unsere allgemeine Schwachheit im Leiden, auf unsere Schwachheit wirklich in Hoffen auszuharren im Leiden. Ich denke, dass er noch eine andere Schwachheit meint. Denn es heißt in Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Es geht also im Besonderen um unsere Schwachheit in Bezug auf unsere Gebete, auf das, was wir bitten. Genauer gesagt, um unsere Schwachheit in Bezug auf den Inhalt unserer Gebete. Es geht nicht darum, dass wir zu wenig beten. Obwohl das auch ein Problem ist. Der Herr hatte seine Jünger in Gethsemane ermahnt. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und auch da ging es um unsere Schwachheit, denn er fügte hinzu, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Matthäus 26, 41 und Markus 14, 38. Aber die Jünger beteten nicht. Warum nicht? Weil sie eingeschlafen waren vor Traurigkeit. Lukas 22, 45. Es kann sein, dass wir so tief in Leid und Traurigkeit sind, dass wir dafür so, davon so übermannt sind, so geschwächt sind, dass wir vor lauter Kummer keine Kraft mehr finden zu beten. Dass wir gar nicht wissen, was wir überhaupt noch sagen sollen und gar nicht die Kraft haben, noch ein Gebet zu sprechen. Und ja, auch dann wird der Geist uns beistehen. Und auch dann weiß Gott, was wir brauchen. Denn unser Vater weiß, was wir nötig haben, ehe wir ihn bitten. Matthäus 6, Vers 8. Aber hier geht es Paulus nicht in erster Linie darum, dass wir beten, sondern darum, was wir beten. Es geht um den Inhalt unserer Gebete. Unsere Schwachheit, um die es hier im Text besonders geht, besteht in unserer Unwissenheit darüber, welchen Inhalt unsere Gebete haben sollten. Wieso ist das ein Problem? Können wir nicht bitten, um was wir wollen? Mein Gott ist doch unser Vater. Durch seinen Geist können wir zu ihm rufen, aber Vater, sicherlich dürfen wir unseren Vater doch um alles bitten, was wir wollen, richtig? Aber Paulus unterscheidet hier zwischen dem, was wir bitten sollen und dem, was wir nicht bitten sollen. Es gibt also Dinge, um die wir nicht bitten sollen, und dass wir das nicht unterscheiden können, das ist eine Schwachheit. Und dann fügt er hinzu, wie es sich gebührt. Dass wir nicht wissen, was wir bitten sollen, ist deshalb ein Problem, weil es Bitten gibt, die sich gebühren. Und damit ist klar, dass es auch Bitten gibt, die sich nicht gebühren. Es ist von Bedeutung, ob wir wissen, was wir bitten sollen. Denn es gibt Dinge, um die wir nicht bitten sollen, weil sie sich nicht gebühren. Es gibt also gebührliche Gebetsinhalte, gebührliche Bitten an Gott, und es gibt ungebührliche Gebetsinhalte, ungebührliche Bitten an Gott. Wir können Gott im Gebet um Dinge bitten, um die wir nicht bitten sollten, weil es sich nicht gebührt, weil es sich nicht gehört, um diese Dinge zu bitten, weil es Dinge sind, um die man Gott nicht zu bitten hat. Und unser Problem, unsere Schwachheit, deine und meine Schwachheit, besteht darin, dass wir nicht zwischen diesen beiden unterscheiden können. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen nicht, welche Dinge sich zu erbitten gebühren und welche nicht. Das heißt, wegen dieser unserer Schwachheit bitten wir im Gebet zumindest manchmal um ungebührliche Dinge. Wir bringen Bitten vor Gott, die sich nicht gehören. Wir bitten um Dinge, um die wir Gott nicht bitten sollten. Und ungebührliche Bitten wird Gott nicht erhören. Gott wird uns nichts Ungebührliches geben. Wir haben erstaunliche Verheißungen, was das Gebet betrifft. Wie Gott unsere Gebete erhören wird. Jakobus schreibt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt. Und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Jakobus 1, Vers 8, Vers 5. Gott ist willig zu geben. Er will geben, ohne Vorwurf. Und unser Herr sagt es noch umfassender. Und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet, werdet ihr empfangen. Matthäus 21, 22. Oder an einer anderen Stelle. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Johannes 14, Vers 13. Aber Christus wird nichts Ungebührliches tun. Gott wird uns nichts Ungebührliches geben. Wir mögen schwach und unwissend sein und deshalb Ungebührliches erbitten, aber Gott ist nicht schwach und unwissend und deshalb gibt er uns nichts Ungebührliches. Denn er ist gerecht und heilig und gut. Jakobus schreibt, ihr bittet und empfangt nichts. Weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Jakobus 4, Vers 3. Wer übel bittet, wer mit bösen Absichten bittet, weil er das, was er erbittet, in seinen Begierden vergeuden will, der empfängt nichts von Gott. Aber ebenso empfängt der nichts, der um ungebührliche Dinge bittet. Aber worauf genau bezieht Paulus sich denn? Was meint er denn? Welche unsere Bitten meint er, die vielleicht ungebührlich sein könnten? Auch das sagt Paulus nicht ausdrücklich. Also müssen wir auf den Kontext schauen, auf den Zusammenhang. Denn Paulus entscheidet sich ja nicht, mal völlig aus dem Zusammenhang gerissen, zwei Verse allgemein über das Gebet zu schreiben. Leider ist aber das, was man bei vielen Auslegern liest, in vielen Kommentaren, als ob Paulus mal einfach so zwei Verse allgemein über das Gebet sagt. Nein, es gibt doch einen Zusammenhang. Er sagt diese Dinge doch in einem Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang? Das Leiden der Christen in der Welt. Wir leiden in dieser Jetztzeit unter einer Vielzahl von unterschiedlichen Leiden. Leiden am Leib, Schmerzen und Krankheit und Alter und Tod und Leiden an der Seele, eigene Sünde, fremde Sünden, Traurigkeit, Trauer. Und wir seufzen unter unserem Leid, wir seufzen voll sehnlicher, schmerzlicher Erwartung, dass diese Jetztzeit, diese Zeit des Leidens doch bald ein Ende nehmen möge und die Herrlichkeit anbricht, dass unsere Leiber erlöst werden samt der ganzen Schöpfung und wir eintreten in die ewige Herrlichkeit, wo jede Träne von unseren Augen abgewischt wird und der Tod nicht mehr sein wird, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein wird. Und weil wir hier in unserem Leiden und Seufzen, in dieser Jetztzeit, schwach und unwissend sind, bitten wir um ungebührliche Dinge. Was sind das denn für ungebührliche Dinge? Wofür betet man denn im Leiden und Seufzen? Dass Gott das Leid wegnimmt, richtig? Hast du nicht auch schon im Leid gebetet, geschrien zum Vater, dass er das Leiden doch beenden möge, dass er dich doch endlich erlösen möge aus diesem Leid? Aber vielleicht, vielleicht hast du geschrien zum Vater aus Schwachheit und du wusstest nicht, dass du nicht bitten solltest, dass Gott dich erlöst aus deinem Leid, weil es sich nicht gebührte, das zu bitten. Aber wieso sollte es sich nicht gebühren, Gott zu bitten, Leid wegzunehmen? Weil wir mitleiden müssen, damit wir auch mit verherrlicht werden. Leid ist notwendig zu unserer Verherrlichung. Ohne Leid keine Herrlichkeit. Wenn Gott, dein himmlischer Vater, dir Leiden schenkt, dann nicht, weil er gefallen hätte, wenn sein Kind leidet oder weil es ihm einfach egal wäre, ob sein Kind leidet, sondern er schenkt dir Leid, weil er dein Vater ist, der dich liebt und dir aus Liebe gibt, was nötig ist, damit du verherrlicht wirst. Und du bittest ihn, dass er es wegnimmt? Das, was nötig ist zu deiner Verherrlichung? Im Hebräerbrief heißt es, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Er züchtigt uns aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Hebräer 12, 4 bis 11. Und deshalb heißt es, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Hebräer 12, Vers 5. Aber wir verstehen das oft nicht. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind seine Wege höher als unsere Wege und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Jesaja 55, 8 und 9. Wir sehen nur unser Leid und wünschen uns, dass es endet. Aber wir sehen nicht, warum es nötig ist. Wir sehen nur unser Leid, das vor unseren Augen ist. Und sehen nicht die noch unsichtbare zukünftige Herrlichkeit, die es uns einbringt. Wir sehen nur unser Leid und es scheint uns so groß. Und wir sehen nicht, dass es nicht wert ist, verglichen zu werden mit der Größe der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und deshalb, weil wir diesen Blick nicht haben in unserer Schwachheit. Deshalb wissen wir nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Wir wissen nicht, was wirklich nötig, was wirklich gut und das Beste für uns ist. Und deshalb verachten wir des Herrn Züchtigung und bitten, dass er das Leid wegnehme. Obwohl es doch sein muss. Obwohl es doch Ausdruck seiner Liebe als Vater ist. Obwohl er uns doch damit erzieht, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen und bitten um ungebührliche Dinge in unserem Leid. Paulus selbst ist ein gutes Beispiel dafür. Er schrieb einmal: Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. 2. Korinther 2, 7 bis 9. Paulus weiß, wovon er redet. Auch er hatte ein Leiden, das ihm sehr zu schaffen machte. Wir müssen uns vor Augen führen, was Paulus alles gelitten hat. Schläge, Steinigung, Schiffbrüche, Raub, Schlaflosigkeit, Hunger, Durst, Nacktheit, alles hat er gelitten. Also wenn Paulus den Herrn bittet, anfleht, dieses eine Leiden doch wegzunehmen, dann können wir uns vorstellen, dass das keine Kleinigkeit war. Wir wissen nicht, was es war. Einige meinen, Paulus habe ein Augenleiden gehabt und kaum sehen können, weil er im Galaterbrief darauf hinweist, dass die Galater anhand der ungewöhnlich großen Buchstaben erkennen können, dass Paulus diesen Brief mit eigener Hand geschrieben hat. Wie dem auch sei, jedenfalls beschreibt Paulus sein Leiden als einen Dorn im Fleisch und einen Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Und ich denke, wer von euch unter ständiger Krankheit und ständigen körperlichen Schmerzen leidet, kann sicher mitempfinden mit Paulus, wie sehr man sich wünscht, dass das doch aufhören möge. Dass Gott es doch wegnehmen möge. Und auch Paulus hat zum Herrn gefleht, dreimal gefleht, dass er dieses Leiden doch wegnehmen möge. Aber was war die Antwort des Herrn selbst zu seinem Apostel? Nein. Nein, Paulus. Hör auf, darum zu bitten. Du bittest nicht recht. Es muss bleiben. Denn es ist nötig zu deiner Heiligung. Es ist nötig, damit du dich nicht überhebst. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass ich dir dieses Leiden schenke. Lass dir genügen an meiner Gnade. Ja, es mag dich schwächer machen. Aber du wirst sehen, wie groß meine Kraft dadurch wirkt, wie ich dich durch das Leiden heilige. Denn du musst jetzt mitleiden, damit du auch mitverherrlicht wirst. Das ist unsere Schwachheit. Ja, dass wir manchmal überhaupt nicht mehr die Kraft haben zu beten und gar nicht mehr wissen, was wir überhaupt noch sagen sollen. Aber auch, dass wir, wenn wir im Leid beten, nicht wissen, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Heißt das, wir sollten Gott niemals bitten, uns von Leiden zu befreien, weil es ungebührlich sein könnte, das zu bitten? Nein, das ist nicht das, was Paulus schreibt. Paulus schreibt nicht, wir wissen nicht, dass wir nicht bitten sollen, weil es immer ungebührlich ist. Also lasst es ganz sein. Nein, er schreibt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Das ist der Punkt. Wir wissen nicht, wann es sich gebührt, darum zu bitten, dass Gott ein Leiden wegnimmt und wann nicht. Es kann durchaus gebührlich sein, darum zu bitten. Aber es kann auch ungebührlich sein, weil es nötig ist. Und unsere Schwachheit besteht darin, dass wir nicht wissen, wann das eine oder das andere der Fall ist. Die Schlussfolgerung ist deshalb nicht, Gott nicht zu bitten. Es gibt einige heidnische Philosophen, die schon damals gesagt haben, man weiß doch nicht, was das Beste für uns ist, also sollten wir gar nicht bitten. Wir könnten ja falsch bitten, das ist nicht das, was Paulus sagt. Die Schlussfolgerung ist nicht, Gott nicht zu bitten. Die Schlussfolgerung ist, dass wir Hilfe brauchen, wegen unserer Schwachheit und Unwissenheit. Und diese Hilfe haben wir. Das ist der zweite Punkt, der Beistand des Geistes. Noch einmal Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Gott weiß um unsere Schwachheit. Aber er sagt nicht, hört auf, mich zu bitten. Du bittest ja vielleicht doch irgendwas Ungebührliches. Nein, er sendet uns einen Beistand, der uns hilft in unserer Schwachheit, nämlich den Geist. Wir haben in diesem 8. Kapitel schon viel gehört über das Werk des Geistes in uns, über sein Wirken. Der Geist wohnt in uns, den Gläubigen, als Beweis, dass wir Christus gehören. Denn wer Christi Geist hat, der gehört ihm. Und deshalb können wir auch wissen, dass Gott uns aus den Toten auferwecken wird, wegen seines in uns wohnenden Geistes, der diese Verheißung versiegelt, der das Unterpfand dieser Verheißung ist. Und er ist der Geist der Sohnschaft. Wir sind Söhne Gottes durch ihn. Er leitet uns, Gottes Gesetz zu lieben und gegen unsere Sünde zu kämpfen. Er verändert unsere ganze Gesinnung und durch ihn können wir ohne Furcht, sondern voller Liebe zu Gott rufen, Abba, Vater. Und durch all dies, durch all dieses Wirken in uns, bezeugt der Geist unserem Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Aber das ist noch nicht alles, was der Geist tut. Jetzt erfahren wir, dass er sich auch unserer Schwachheit annimmt. Weil wir in unserem Leiden nicht wissen, was wir beten sollen, kommt der Geist und hilft uns. Es heißt hier, ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Worauf bezieht sich das ebenso? Nun, es kann sein, dass dies einfach Teil der Aufzählung ist. Die ganze Schöpfung seufzt, aber auch wir selbst seufzen in uns selbst. Und ebenso ist auch der Geist beteiligt an Seufzen. Es kann sich aber auch auf den Vers direkt zuvor beziehen. Dort hieß es, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Römer 8, Vers 25, das hatten wir letztes Mal gehört. Wir haben also bereits etwas, das uns hilft in unserem Leiden, darin auszuharren, nämlich die Hoffnung. Das war das Thema der letzten Predigt. Wir müssen zwar seufzen in mancherlei Leiden, aber wir haben Hoffnung, und zwar auf die kommende Erlösung unseres Leibes. Und diese Hoffnung hilft uns, dass wir ausharren können im Leiden. Und ebenso ist auch der Geist eine Hilfe für uns in unserem Leiden und hilft uns, darin auszuwohnen, auszuharren. Der Geist, der in uns wohnt. Er schaut nicht einfach zu, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen und deshalb vielleicht etwas Ungebührliches bitten. Er schaut sich unsere Schwachheit nicht einfach an, er nimmt sich unserer Schwachheit an. Wie tut er das? Nun, wenn wir selbst nicht wissen, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, dann bittet er eben für uns. Wie es heißt in Vers 26, aber der Geist selbst verwendet sich für uns. Der Geist ist unser Beistand, unser Fürsprecher. Und das ist es, was er für uns tut. Er verwendet sich für uns. Er setzt sich ein für uns. Er steht uns bei in unserer Schwachheit, indem er für uns spricht. Er ist wie der hohe Priester im Alten Bund, der anstelle des Volkes vor Gott steht und für das Volk bittet. Oder wie ein Anwalt, der uns zur Seite steht und unsere Interessen wahrnimmt. Wenn man vor Gericht steht, wissen die meisten auch nicht, was sie sagen sollen und was besser nicht. Aber dafür gibt es Anwälte, die wissen, was man sagen soll und was nicht. Und die für einen sprechen, als der Beistand, als der Fürsprecher, und die das Richtige für einen sagen. So ist der Heilige Geist für uns. Er ist unser Fürsprecher, der sich für uns verwendet, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Also sagt er das, was wir eigentlich hätten sagen sollen. Der Geist ist nicht unser einziger Fürsprecher. Wir haben noch einen anderen Fürsprecher, einen Sachwalter bei dem Vater, der sich für uns einsetzt, wenn wir sündigen, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 1. Er ist in den Himmel eingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hebräer 9, Vers 24. Wie ein Anwalt für uns erscheint vor dem Richter. Und er vermag uns völlig zu erretten, denn er lebt alle Zeit, um sich für uns zu verwenden. Hebräer 7, Vers 25. Christus ist unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Beistand, unser hoher Priester bei Gott im Himmel. Er verwendet sich alle Zeit für uns, indem er für uns eintritt vor Gott. Fürsprache einlegt für uns bei Gott, wenn wir sündigen, und der uns dadurch völlig errettet. Denn seine Fürsprache errettet. Christus ist unser Fürsprecher im Himmel. Der Geist ist unser Fürsprecher auf Erden. Unser Fürsprecher in uns. Und während sich Christi Fürsprache in erster Linie auf unsere Rechtfertigung bezieht, auf die Vergebung unserer Sünden, indem er vor dem Vater für uns eintritt, ihm sein vollbrachtes Opfer vorhält und sagt, Vater, vergib ihn, denn ich habe alles für sie vollbracht. Ich habe ihre Strafe getragen. Während also Christus in erster Linie für unsere Rechtfertigung, für unsere Sündenvergebung eintritt, so bezieht sich die Fürsprache des Geistes in erster Linie auf unsere Heiligung. Der Geist verwendet sich für uns, wenn wir in unserem Leiden nicht wissen, was wir überhaupt bitten sollen. Oder wenn wir zwar bitten, aber ungebührlich bitten, weil wir beten, dass Gott unser Leid wegnimmt, obwohl es doch nötig ist für unsere Heiligung. Wenn wir also beten, Vater, nimm dieses Leid weg, dann sieht der Geist unsere Schwachheit in diesem Gebet. Und er nimmt sich unserer Schwachheit an. Er verwendet sich für uns als unser Fürsprecher. Und er korrigiert unser ungebührliches Bitten und bittet an unserer Statt den Vater, Vater, du weißt, dass dein Kind gerade aus Schwachheit und Unwissenheit gebetet hat. Aber ich weiß, dass dieses Leid nötig ist, um dein Kind zu heiligen, damit es am Ende mit verherrlicht werden kann. Ich arbeite gerade an der Heiligung deines Kindes durch dieses Leiden. Wir brauchen dieses Leiden, auch wenn dein Kind es nicht versteht. Und wenn es ungebührlich bittet, dass du es wegnehmen mögest, wir brauchen es. Nimm es nicht hinweg. Der Geist bringt zum Ausdruck, wofür wir nicht bitten können, weil wir zu schwach sind. Weil wir nicht wissen, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Na, dann tut er es eben. Er tut es für uns. Er bittet für uns, was sich gebührt, denn er weiß, was wir brauchen. Und er tut das, wie es hier heißt, in unaussprechlichen Seufzern. Diese beiden Worte haben zu erstaunlichen Auslegungen geführt. Unter anderem meinen Charismatiker, hier einen Hinweis auf die Zungenrede zu finden. Das ist so fernliegend, dass ich nicht mal darauf eingehen will. Das Wort unaussprechlich, das kann auch mit unausgesprochen übersetzt werden. Also entweder kann man das, was in diesen Seufzern zum Ausdruck kommt, in diesen unaussprechlichen, unausgesprochenen Seufzern, entweder kann man das, was in diesen Seufzern zum Ausdruck kommt, überhaupt nicht mit Worten aussprechen, weil es unaussprechlich ist, oder diese Bitten wurden einfach nur nicht ausgesprochen. Man hätte sie zwar aussprechen können, aber sie blieben unausgesprochen. Letzteres scheint mir passender, denn es geht hier nicht darum, dass man eine Bitte nicht mit Worten artikulieren könnte. Es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollten, weil es dafür keine Worte gäbe, sondern dass wir nicht wissen, was wir bitten sollen, welcher Inhalt angemessen ist, dass wir nicht wissen, was sich gebührt zu bitten. Das, was wir eigentlich hätten bitten sollen, haben wir nicht gebetet. Es blieb unausgesprochen. Und wer ist es, der hier seufzt? Von wem kommen diese unaussprechlichen oder unausgesprochenen Seufzer? Handelt es sich um unsere Seufzer, die aber vom Geist in uns gewirkt werden? Dafür könnte sprechen, dass wir bereits gehört haben, dass wir in uns selbst seufzen. Also in uns selbst, unausgesprochen seufzen. Sind das die Seufzer, die hier gemeint sind? Die Seufzer, die wir zwar unausgesprochen haben, aber der Geist hat sie gewirkt? Oder sind es tatsächlich die Seufzer des Geistes selbst? Seufzt der Geist selbst? Das würde deshalb gut passen, weil wir das Seufzen der Schöpfung hatten, dann unser Seufzen und jetzt das Seufzen des Geistes. Natürlich kein hörbares Seufzen, sondern bildhaft gesprochen, aber das war bei der Schöpfung auch so. Es ist schwer, hier eine Entscheidung zu treffen, weil beide Auslegungen möglich sind und beide auch Sinn ergeben. Ich neige dazu, dass es der Geist selbst ist, der seufzt, wenn er unser Leid und unsere Schwachheit sieht und sich für uns verwendet, dass er also mit einstimmt in das Seufzen der Schöpfung und das Seufzen der Kinder. Aber letztlich ist das auch nicht entscheidend. Klar ist, dass der Geist sich für uns verwendet in unaussprechlichen Seufzern oder unausgesprochenen Seufzern, seien sie nun seine eigenen Seufzer oder die von ihm in uns gewirkten Seufzer. Das ist jedenfalls die Art und Weise, wie sich der Geist verwendet für uns. Was sind die Auswirkungen dieser Seufzer? Was ist das Ergebnis, wenn der Geist sich unserer Schwachheit annimmt und sich für uns verwendet? Und das führt uns zum letzten Punkt. Drittens, das Wissen des Vaters. Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Die Seufzer, mit denen der Geist sich für uns verwendet, mögen unausgesprochen oder sogar unaussprechlich sein, aber der, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Er versteht diese Seufzer, er versteht diese Fürbitte. Wer ist das? Wer ist der, der die Herzen erforscht? Das ist Gott der Vater, von dem es in der Schrift immer wieder heißt, dass er der Herzenskenner ist, der alle Herzen erforscht und alle unsere Gedanken prüft. Ist das nicht ein großer Trost? Verstehst du, wenn du leidest, wenn du voller Schmerz und Trauer bist in deinem Herzen, dann weiß Gott ganz genau, wie es dir geht. Dein Vater weiß ganz genau, wie es dir geht. Er erforscht dein Herz. Du brauchst niemals zu denken, dass Gott nicht wüsste, wie sehr du leidest. Er weiß es wahrscheinlich besser als du, denn er kennt dein Herz vollkommen. Er weiß genau, wie es dir geht in deinem Leiden. Und wenn es so sein muss, dass er deine Bitte um Befreiung vom Leid verwerfen muss, weil sie ungebührlich war, weil sie bleiben muss zu deiner Verherrlichung, dann tut er das nicht leichtfertig. Er tut es in voller Kenntnis dessen, wie es dir damit geht. Er weiß genau, was er dir zumutet. Lass dir das einen großen Trost sein. Der Vater kennt dein Herz und prüft deine Gedanken. Er weiß genau, wie es dir geht im Leid. Und wenn er das leiden lässt, dann nicht, weil er nicht wüsste, wie schwer es dir fällt, weil er nicht wüsste, wie sehr du leidest, weil er nicht wüsste, wie sehr du dich danach sehnst, dass es aufhört. Nein, er weiß es. Aber er liebt dich so sehr, dass er es trotzdem lässt, wenn es nötig ist. Denn er weiß, dass das Leiden der Jetztzeit nicht wert ist, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an dir offenbar werden soll. Aber er weiß nicht nur, wie es in deinem Herzen aussieht, er weiß auch, was der Sinn des Geistes ist. Mögen die Seufzer, in denen uns der Geist vertritt, auch unausgesprochen oder gar unaussprechlich sein, Gott weiß sehr wohl, was es ist, dass der Geist für uns bittet. Er weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn der Geist verwendet sich für Heilige gottgemäß. Hier erfahren wir zunächst noch etwas über das Werk des Geistes. Wir hatten schon gehört im zweiten Punkt, dass sich der Geist für uns verwendet, aber hier bekommen wir noch zwei zusätzliche Informationen. Zum einen erfahren wir, für wen sich der Geist verwendet, nämlich für Heilige. Der Geist verwendet sich nicht für jeden. Er legt nicht Fürbitte ein für jeden. Er verwendet sich für Heilige, für die Kinder Gottes, in denen er wohnt, die er heiligt. Für solche, die gerechtfertigt sind durch den Glauben an Christus Jesus und deshalb Christi Geist bekommen haben. Für solche verwendet er sich. Der Geist verwendet sich nicht für Ungläubige. Ebenso wenig, wie Christus sich für Ungläubige verwendet. Wie Christus sagte, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Johannes 17, Vers 9. Christus steht nicht vor Gottes Angesicht alle Zeit und verwendet sich alle Zeit für Gottlose, die verloren gehen. Er verwendet sich für die, die an ihn glauben. Und sein Verwenden wird uns völlig erretten. Sein Verwenden für jemanden ist nicht wirkungslos. Er verwendet sich nicht, er bittet nicht für jemanden vor Gott und hält dem Vater sein Opfer vor und derjenige, für den ihr Fürbitte leistet, geht doch in die Hölle. Nein, für wen Christus sich verwendet beim Vater im Himmel, der ist völlig gerettet. Und ebenso verwendet auch der Geist sich nicht für Gottlose. Der Geist bittet nicht für solche, die in die Hölle gehen. Er bittet für Heilige. Für die verwendet er sich. Und der Geist verwendet sich für Heilige gottgemäß. Das, was der Geist für uns, die Heiligen, bittet, entspricht dem Willen Gottes, ist in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Unsere Gebete mögen ungebührlich sein, sie mögen nicht gottgemäß sein, sie mögen dem Willen Gottes zuwiderlaufen. Aber nicht so die Fürsprache des Geistes für uns. Er verwendet sich für uns gottgemäß. Er bittet für uns, was in Übereinstimmung ist mit Gottes gutem und heiligem Willen für uns, nämlich unserer Heiligung und schlussendlichen Verherrlichung. Und wie könnte es auch anders sein? Denn der Geist und der Vater sind eins. Da ist keine Uneinigkeit in der Gottheit. Der Vater, der Sohn, der Geist, sie wirken zusammen und sind eins in der Errettung von Sündern und in der Heiligung von Sündern und der Verherrlichung von Sündern. Gott, der Vater, erwählt Menschen vor Grundlegung der Welt und gibt sie seinem Sohn. Gott, der Sohn, stirbt für sie und betet für sie und verwendet sich für sie, nicht für die Welt, sondern für sie, die der Vater ihm gegeben hat. Wirksam zu ihrer vollständigen, völligen Rettung, zu ihrer Rechtfertigung. Und Gott, der Geist, verwendet sich ebenfalls nur für die Heiligen und nicht für jedermann, für die, in denen er wohnt, zu ihrer wirksamen Heiligung und Verherrlichung. Das ist das Werk des Geistes. Er wird dafür sorgen, dass du wächst in Heiligung und dass du am Ende verherrlicht wirst, koste es, was es wolle. Und wenn das noch so viel Leid bedeutet und wenn es den Tod bedeutet, er wird dich zur Verherrlichung bringen. Und wenn der Vater doch weiß, was der Sinn des Geistes ist, dass er sich für uns gottgemäß verwendet, dann wird er die Fürbitte des Geistes für uns mit Sicherheit erhören. Denn dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. 1. Johannes 5, Vers 14. Und so wird erfüllt, was Christus gesagt hatte, diese erstaunlichen Zusagen über das Gebet, sie werden alle erfüllt werden und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet, werdet ihr empfangen. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Denn der Geist bittet für uns. Es sind unsere Gebete, sie wirken für uns, weil der Geist als unser Fürsprecher bittet. Und all das, alles, was der Geist bittet, wird der Vater tun, wird Christus tun. Denn es ist gebetet gottgemäß nach seinem Willen. Du magst etwas beten, was Gott nicht erhören kann, weil es nicht gut wäre, weil es ungebührlich wäre. Aber der Geist betet für dich. Sein Gebet wird dir zugerechnet und so wird jedes deiner Gebete erfüllt werden. Gott wird die Gebete aus unserem Leiden heraus erhören. Ja, vielleicht nicht die, die du gesprochen hast in deiner Schwachheit. Vielleicht waren die ungebührlich. Vielleicht wusstest du nicht, was du beten solltest. Aber mit Sicherheit erhört er die Gebete unseres Fürsprechers, des Geistes für uns, der ganz genau weiß, was man bitten sollte, was sich gebührt, weil er weiß, was wir brauchen zu unserer Verherrlichung und weil er sich gottgemäß für uns verwendet. Denn sie haben ein Ziel. Das Ziel des Vaters und des Geistes und des Sohnes, es ist dasselbe, die Seinen zu retten, sie alle zur Verherrlichung zu bringen. Siehst du, wie viel Trost du hast, lieber Christ, in deinem Leiden? Kein Gottloser hat diesen Trost. Aber welch ein Trost hast du, wenn du leiden musst als Kind Gottes? Dein Leiden ist der Beweis deiner Gotteskindschaft, ein Beweis der Liebe Gottes zu dir, dass er wirklich dein Vater ist, weil ihm nicht egal ist, was aus dir wird, sondern er dich züchtigt, er dir das gibt, was nötig ist, zu deiner Verherrlichung, damit du am Ende bei ihm bist, damit sein Kind zu ihm kommt und erbt, was Gott für ihn für es vorgesehen hat. Das Reich erbt, das Gott ihm bereitet hat vor Grundlegung der Welt. Und so groß, so groß wie deine Herrlichkeit dann sein wird, wenn du offenbar wirst als Sohn Gottes, wenn du das Erbe von Gott empfängst, so groß wie deine Herrlichkeit dann in Ewigkeit sein wird. So groß, dass du im ersten Augenblick der Herrlichkeit alles Leiden der Jetztzeit völlig vergessen haben wirst, weil es nicht mal mehr wert ist, daran auch nur zu denken. Ja, so groß wird diese Herrlichkeit sein, dass die ganze Schöpfung sich mit dir danach sehnt und seufzt wie in Geburtswehen. Siehst du, welche Hoffnung du hast? Sollte diese gewisse Hoffnung auf deine sicher kommende Erlösung, auf deine künftige Herrlichkeit, sollte diese Hoffnung nicht schon ausreichen, um dir Kraft zu geben und um auszuharren in all diesem leichten und kurzen Leiden der Jetztzeit? Aber das reicht dir nicht? Kein Problem. Dann kommt eben Gott selbst. Dann kommt der Beistand, der Fürsprecher, der sich für dich verwendet, der Geist, der in dir wohnt, die dritte Person der Dreieinigkeit. Gott selbst kommt mit all seiner göttlichen Kraft und hilft dir in deinem Leiden. Und er nimmt sich deiner Schwachheit an und er verwendet sich für dich. Gottgemäß. Und der Vater, der dich liebt, weiß um alles. Er weiß um dein Leid. Er weiß um dein Herz. Aber er weiß auch, was der Sinn des Geistes ist. Und er wird das Bitten des Geistes für dich erhören, zu deinem Besten. Und er wird dir genau das geben, was der Geist erbittet, nämlich das, was nötig ist zu deiner Heiligung und deiner Verherrlichung. Wie könnte es einem Menschen, wie könnte es dir besser ergehen? Wie könnte es irgendjemand besser haben, selbst im schlimmsten Leid, selbst im Tod? Solltest du nicht getrost und hoffnungsvoll ausharren in deinem Leiden. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.